Den Predigtext passend zu dem Sonntag, Rogate, betet. Ich lese uns aus Lukas 11 von Anfang an bis Vers 13. Und es begab sich, dass er an einem Ort im Gebet war, und als er aufhörte, sprach einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Da sprach er zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Gib uns täglich unser nötiges Brot und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben denen, die an uns etwas schuldig sind. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und er sprach zu ihnen: Wenn einer von euch einen Freund hätte, und er ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm: Freund, leihe mir drei Brote, denn mein Freund ist von der Reise zu mir gekommen, und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und jener würde von ihm von innen antworten und sagen: Mach mir keine Mühe, die Türe ist schon verschlossen und meine Kinder sind bei mir in der Kammer, ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, wenn er auch nicht deswegen aufstehen und ihm etwas geben wird, weil er sein Freund ist, so wird er doch um seiner Unverschämtheit willen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. Und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Welcher Vater unter euch wird seinem Sohn einen Stein geben, wenn er ihn um Brot bittet? Oder wenn er ihn um einen Fisch bittet, gibt er ihm dann statt des Fisches eine Schlange? Oder auch wenn er um ein Ei bittet, würde er ihm einen Skorpion geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, die ihn bitten? Ich habe es von Kindheit auf gelernt, dass wir abends, als wir dann schon sprechen konnten und auch selber auch denken konnten, dass wir unser Gebet gesprochen haben, ehe wir zur Nacht gegangen sind. Das waren zu Anfang, waren das natürlich vorgefertigte Kindergebete. Ich bin klein, mein Herz macht rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Oder auch andere. Aber dann wurde uns gesagt, als wir dann doch schon etwas größer waren: Ihr könnt auch ganz frei beten, ihr müsst nicht immer das beten, was ihr auswendig gelernt habt. Und unsere Eltern haben uns ja vorgelebt, wie gebetet wird. Sie haben immer mit uns gemeinsam Andacht gehabt und dann haben wir auch erlebt, wie man betet. Und wir haben es dabei gelernt. Die Jünger, die mit Jesus unterwegs sind, spüren: Wir haben zwar vieles gelernt, aber wie man mit dem Vater spricht, das haben wir nicht gelernt. Das ist uns fremd. Aber wir wissen von Johannes, dem Täufer, der hat seine Jünger auch gelehrt und ihnen beigebracht, wie man mit Gott, dem Vater, redet. Und darum, Herr, lehre du uns beten. Und Jesus antwortet dann und spricht dieses Gebet, das wir kennen, als das Gebet des Herrn. Und er spricht zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Unser Vater. Bei diesem Wort bin ich erstmal stutzig geworden. Ich war noch nicht verheiratet, junger Facharbeiter. Wir haben viel im Krankenhaus gearbeitet und der technisch Verantwortliche, der nannte uns, die wir da gearbeitet haben, immer seine Söhne. Ihr seid meine Söhne, ihr seid meine Kinder. Naja, haben wir gesagt, wenn das so ist, dann sagen wir einfach zu dir Vater. Und wir haben dann, wenn wir von ihm etwas wollten und ihn gleich gesehen haben, haben wir gerufen, Vater, wo bist du? Und meistens hat er uns dann auch geantwortet. Und dabei haben wir uns überhaupt nichts gedacht, bis an einem Tag ich mit meinem Vater unterwegs war, wir durch die Stadt gegangen sind und uns dieser Herr begegnete. Und ich sagte, guten Tag, Vater. Was? Wie kannst du zu dem Vater sagen? Ich bin doch dein Vater. Und als ich ihm dann so erklärt habe, wie das zusammenhängt, hat er es zwar verstanden, aber gut geheißen hat er es nicht. Und wenn Jesus uns hier sagt, wenn ihr anfangt zu beten, dann sprecht unser Vater. Und damit sagt Jesus ganz klar und deutlich, es gibt nur einen Vater, den wir anbeten können, anbeten dürfen. Und da gibt es auch keinen Ersatzvater. So wie es im natürlichen Leben, wenn es natürlich geht, so ist, dass jeder Mensch einen Vater hat, zu dem er auch Vater sagen kann. In unserer Zeit ist zwar vieles verändert, wir sprechen von Patchwork-Familien, wo dann Menschen einfach zu Vätern werden oder auch zu Müttern werden, die überhaupt mit dem Kind nichts zu tun haben, biologisch. Aber das sind nicht die Väter. Es gibt nur einen Vater und Jesus sagt uns das. Ja, ihr dürft zu ihm Vater sagen. Und dann sagt Jesus, was dieser Vater bedeutet. Dein Name werde geheiligt. Dein Name, der Begriff Vater, ist für uns so wichtig, dass er über allen Dingen steht. Es gibt keinen Ersatzvater, es gibt keinen Ersatzgott, den wir so anreden dürften. Geheiligt werde dein Name. Wie könnten wir den Namen Gottes heiligen? Gott ist doch heilig. Und wir kommen an seine Heiligkeit garantiert nicht heran. Aber Gott wird geheiligt durch unseren Wandel und durch unser Zeugnis. Einmal durch das, was wir leben und auch das, was wir reden. Und wichtig dabei ist, dass Wort und Tat, Rede und Handeln im Einklang sind. Wenn uns jemand sagen würde, dein Handeln redet so laut, dass ich nicht mehr höre, was du sagst, dann stimmt etwas nicht in unserem Leben. Dann wird der Name Gottes garantiert nicht geheiligt. Und wenn Jesus uns die Bitte in den Mund legt, dein Name werde geheiligt, dann legt er uns auch die Bitte in den Mund, dass wir darum bitten, dass wir in seiner Kraft auch so leben können, dass wir ein lebendiges Zeugnis dieses Gottes sind, dass sein Name in dieser Welt kundgetan wird und Menschen auf ihn aufmerksam werden. Dein Reich komme. Früher, als ich Kind war, als ich dann Jugendlicher war und angefangen habe, Geld zu verdienen, als ich dann geheiratet habe, war mir diese Bitte nicht so unbedingt ins Herz geschrieben. Dein Reich komme bedeutet ja, dass das, was mir jetzt gerade noch am Leben vor mir ist, dass das plötzlich zu Ende wäre. Und ich habe mir vorgestellt, nein, das ist doch erstmal jetzt hier so angenehm und so schön. Ich möchte das nicht. Ich möchte noch, warte mal noch ein bisschen, Herr, dann kannst du kommen. Das war meine Einstellung und ich habe auch für jeden jungen Menschen, der sein Leben vor sich hat, der ein Ziel erreicht hat und der auf das nächste wartet, Verständnis, wenn er sagt, ich möchte gern noch ein bisschen. Aber je älter ich werde, und das ist schon eine ganze Weile so, dass ich auch immer wieder sage, ich bin schon erstmal so froh, dass ich so alt bin, dass ich hier auf dieser Welt nicht mehr allzu lange zu leben habe. Das ist aber keine neue Erfindung, das ist schon eine ganze Weile meine Erfahrung. Je mehr ich erlebe, wie Ungerechtigkeit auf dieser Welt überhand nimmt, ist es doch mehr und mehr meine Bitte geworden, komm bald, Herr Jesu. Aber wie gesagt, ich habe auch für die Verständnis, die sagen, ein bisschen könnten wir noch warten. Aber wir wissen ja auch gar nicht, was wir eintauschen würden, wenn wir das Irdische hier wegleben und uns das plötzlich heraus oder wir da rausgenommen werden in die Herrlichkeit Gottes, dann wissen wir, dass wir bei ihm eine Wohnung haben und dass es dann garantiert besser ist als das, was wir uns hier alles vorstellen können. Was kein Mensch gedacht hat, was kein Mensch überhaupt im Sinn haben kann, das hat Gott uns bereitet, wenn wir in seine Herrlichkeit eingehen. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, ist eine Bitte, die wir zwar in dem Vater unser immer wieder aussprechen, aber ist es uns wirklich ernst, dass wir uns dem Willen Gottes unterordnen? Haben wir nicht selbst unseren Willen? Haben wir nicht selbst unsere Vorstellung, wie Gott handeln würde? Haben wir nicht unseren Willen, wenn wir Gott um etwas bitten und gleich die Antwort dazu legen, aber Herr, das müsste so und so passieren. Ich möchte schon, dass dein Wille ist, aber dein Wille sollte sich schon an meinem Willen orientieren. Genau das ist eben nicht das, was Jesus hier seinen Jüngern empfiehlt, sondern wirklich Gottes Wille wie im Himmel, so auch auf Erden. Und es ist gut, wenn wir darin Gott vertrauen und ihm auch in unserem Leben so wirken lassen, wie es ihm gefällt. Es ist manchmal schwer, manchmal auch nicht zu verstehen, aber wir dürfen ihm vertrauen. Auch wenn wir für das Handeln Gottes in dieser Welt, aber auch in unserem ganz persönlichen Leben, unsere Fragen haben. Aber dennoch heißt es, dass Gott ein guter Vater ist. Und das erklärt Jesus dann hier an dem Bild des Vaters. Einmal spricht er von einem Freund zum anderen. Der eine bekommt Besuch mitten in der Nacht. Wir haben das mal erlebt, kurz nach der Wende. Da hatten wir in der Idea ein Inserat aufgegeben und haben Leute eingeladen, die gerne für Jesus unterwegs sind. Ein Sonnabendabend, es war schon 10 Uhr, klopft und klingelt es und da standen 5 Leute vor der Tür und wollten uns besuchen. Ja, ihr habt doch die Anzeige da gegeben und wir sind jetzt da. Nun konnten wir ja nicht sagen, jetzt haben wir keine Zeit mehr, jetzt mussten wir dann eben da durch. Obwohl wir nicht mehr gerechnet hatten. Und so, denke ich mal, wird es auch dem einen gegangen sein, der schon sich ins Bett gelegt hat, der schon mit seinen Kindern in die Kammer gegangen ist. Und jetzt kommt der andere und pocht. Du, ich bin in Not, hilf mir doch mal. Mein Freund ist gekommen, der hat plötzlich ohne Anmeldung, ist er da, ist schon Mitternacht. Ich weiß, es ist nicht in Ordnung, aber hilf du mir. Und Jesus sagt, wenn er auch keine Lust hat aufzustehen, wenn er auch nicht tun würde, weil er sein Freund ist, dann würde er es doch tun, weil der so ausverschämt ist. Um seiner Ausverschämtheit willen würde er doch aufstehen und sagen, naja, wenn du schon die Dreistigkeit hast, dann will ich dir auch helfen. Und genau das ist das, wenn wir bei Gott anklopfen. Bei Gott gibt es keine ungelegene Zeit. Gott würde nie sagen, ich habe jetzt keine Zeit, ich habe mich schon zur Ruhe gelegt, sondern wir dürfen Gott immer und überall anrufen, wo wir auch sind. kennt alle das bekannte Wort Psalm 50:15, die Telefonnummer Gottes. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Vor diesem Vers gibt es allerdings auch eine Mahnung. Erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Das, was du ihm versprochen hast, was du Gott versprochen hast, vor der Welt versprochen hast, vor der Gemeinde Gott versprochen hast, das solltest du auch erfüllen. Und dann hast du auch garantiert, die Garantie, dass ich deine Not sofort lindern werde. Rufe mich an in der Not, dann will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Das Erste und das Letzte wird oft vergessen. Einmal kennen wir nur den Zuspruch, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Punkt. Aber du sollst mich preisen, das heißt, dass wir Gott eben auch dafür danken, was er an uns getan hat, wie er unsere Bitte erfüllt hat, wie er uns aus der Not herausgeholfen hat, wie er selbst uns immer wieder nahe ist. Und dann sagt Jesus hier drei Beispiele, nennt einen Vater und einen Sohn. Der Sohn kommt zum Vater und sagt, ich habe Hunger, gib mir doch Brot. Der Vater sagt, hier hast du einen Stein. Jesus hat es erlebt, dass Satan ihm gesagt hat, du bist doch Gottes Sohn, du kannst doch aus Steinen Brot machen. Das trifft aber auf den Fall ja nicht zu. Hier geht es einfach um die Einstellung des Vaters, die nicht der Norm entspricht. Da kommt der Sohn und bittet um Brot und der Vater nimmt irgendeine Klamotte und gibt sie dem Sohn und sagt, damit kannst du dich jetzt beschäftigen. Dein Hunger ist mir egal. Oder er bittet um einen Fisch, etwas zum Brot dazu. Der Vater gibt ihm statt dem Fisch eine Schlange. Nun gibt es ja unterschiedliche Schlangen. Aber ich denke, wenn Jesus das hier so sagt, dass er ihm eine Schlange gibt, dann meint er damit keine Blindschleiche, sondern er meint er wirklich eine giftige Schlange. Eine Schlange, die dem Sohn zur tödlichen Gefahr werden könnte. Oder auch, wenn er ihn um ein Ei bittet, wird er ihm einen Skorpion geben. Es gibt unterschiedliche Skorpione. Es gibt Skorpione, die stechen und das tut fürchterlich weh. Aber es gibt auch Skorpione, die ein tödliches Gift haben, das genauso wirkt wie Schlangengift. Und damit wäre hier die zweite Aussage, dass er dem Sohn etwas gibt, was dem Sohn zum Tode werden könnte. Und Jesus sagt, das stellt euch das davon vor, das geht doch gar nicht. Welcher Vater würde so handeln? Keiner. Der seinen Sohn kennt, der seinen Sohn liebt, kein Vater würde so handeln, weil er eben für seinen Sohn da ist, weil er für den Sohn zu sorgen hat, weil er Verantwortung für den Sohn hat und letztendlich, weil er ja seinen Sohn lieb hat. Jesus sagt, wenn ihr schon als böse Menschen euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel euch Gutes geben, wenn ihr ihn bittet? Hier nennt Jesus einen Grund der Bitte, worum wir den Vater bitten dürfen. Ich lese den Vers noch einmal. Wenn ihr nun, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Also das ist eine Bitte, die nicht unbedingt unserer menschlichen Vorstellung entspricht. Unsere Bitten gehen oft ins Materielle hinein, in persönliche Beziehungen, im Gebet für unsere Kinder, für die Eltern, für die Angehörigen, Aber dass Gott uns wirklich mit seinem Geist erfüllt und wir dadurch zu lebendigen Zeugen Gottes in dieser Welt werden, das ist doch eine Bitte, die uns nicht so schnell und so oft über den Mund kommt. Ja, ich weiß, wovon ich rede. Ich weiß, dass ich auch diese Bitte immer wieder mal ausspreche, weil ich weiß, wenn ich hier stehe, kann ich euch viel erzählen. Und meine Worte würden euch nicht erreichen, wenn nicht Gottes Geist reden würde, wenn nicht Gottes Geist die Kraft zum Hören gibt, dann würde das alles umsonst sein. Wo Gottes Geist nicht wirkt, da ist all unser menschliches Tun umsonst. Und darum kann ich es auch bezeugen, dass ich es schon viele Male so erlebt habe, wenn ich vor so einem Gottesdienst darum gebeten habe, dass Gott auch den Heiligen Geist zum Reden, aber auch zum Hören gibt, dass es auch manchmal so gelungen ist, wie ich es erbeten habe. Ich habe nicht immer das Gefühl, aber mein Gefühl ist da nicht ausschlaggebend. Ich vertraue einfach, dass Gott darauf reagiert. Jetzt nennt Jesus aber auch, und das nicht an dieser Stelle, sondern im Johannesevangelium, Dinge, die die Erhörung des Gebetes abhängig machen. Im Johannes Kapitel 14 von Vers 12 lesen wir, wenn ihr bitten werdet in meinem Namen, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Die nächste Stelle, Johannes 15, Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Und die dritte Stelle, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, wird er es euch geben. Das war Johannes 16, Vers 23. Was heißt das, im Namen Jesu beten? Reicht das, ich sage es mal sehr provokatorisch, reicht das, wenn ich am Anfang des Gebetes sage, Herr Jesus Christus, und dann bringe ich meine Bitten vor? Was bedeutet es im Namen? Es gibt Menschen aus den unterschiedlichen Ländern, in unterschiedlichen Ländern, die von ihrer Regierung gesandt sind als Vertreter in eine Vertretung des Landes, aus dem sie kommen, in das Land, in das sie gesendet wurden, und haben dort ihre Interessen zu vertreten. Wäre das richtig? Garantiert nicht. Sie haben immer die Interessen des Landes zu vertreten. Denn sie sind Gesandte. Und sie haben die Aufgabe, ihr Land in dem fremden Land so zu repräsentieren, dass Menschen dieses Land kennenlernen, dass Menschen auch die Möglichkeit haben, wenn sie in Gefahr sind, dort eine Zuflucht zu finden. Und ganz besonders, wenn es Gäste aus dem Land, aus dem dieser Botschafter gesendet ist, in Not geraten, dann haben diese Botschafter ihnen Hilfe zu geben. Im Namen Jesu heißt also, im Sinn Jesu zu bitten. Das, was Jesus uns in dieser Welt aufgetragen hat. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Ist uns das bewusst? Und darum, weil wir Botschafter an Christi Stadt sind, heißt es, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist die Aufgabe, die wir als Botschafter in dieser Welt haben. Im Namen Jesu das zu tun das zu sagen, was nötig ist. Hilfe, Leistung zu geben, da, wo es nötig ist. Zuflucht gewähren, da, wo Menschen in Not sind. Und auch materielle Dinge zur Verfügung zu stellen, wenn es nötig ist. Wir sind nicht dazu aufgerufen, einfach so sinnlos alles hinzugeben, sondern wir sollen schon bewusst handeln in der Verantwortung vor Jesus Christus. Ich zitiere das Wort nicht gern, aber es steht nun mal auch in der Schrift, ihr sollt die Perle nicht vor die Säue werfen. Und wenn wir einfach so gedankenlos alles tun und machen und ja, du bist hier gerade richtig und dir gebe ich das jetzt, was sagt Jesus? Dann werden sie sich umkehren und werden euch zerreißen. Das, was wir haben, ist eine Perle. Gottes Wort ist ein Reichtum. Gottes Wort ist ein Schatz. Und darum haben wir über diesem Schatz zu wachen und ihn so einzusetzen, dass es auch im Namen Jesu geschieht. Auch die Perle, die wir mit dem Wort Gottes haben, sollte uns dazu immer wieder hilfreich sein. Es wird euer Vater euch das geben, was ihr in seinem Namen bittet. Die Bitte in seinem Namen ist garantiert, dass wir dafür beten, dass Gottes Wille hier auf dieser Erde geschieht, wie es Jesus uns gesagt hat. Sein Wille ist es, dass wir seinem Auftrag gehorsam sind, wie es in Matthäus 28 sagt, geht hin in alle Welt, verkündet die Botschaft und bringt die Menschen in Berührung, in Begegnung mit Jesus. Wenn das unsere Bitte, unser Anliegen ist, dann ist das garantiert im Sinne Jesu. Und wenn wir auch darum bitten, dass Jesus uns die Kraft gibt und das wirklich ernsthaft bitten, nicht nur so als Formel dahin sprechen, dass wir in seinem Namen unser Leben führen, dass wir seine Kraft an uns und in uns haben, dann ist das nach seinem Willen. Es kann auch nach seinem Willen sein, wenn wir um ganz irdische Dinge beten. Ein Cousin von unserer Uli, ihr kennt sie ja alle, oder zum meisten, der war Pastor in Buxtehude, hatte 5 Kinder und brauchte unbedingt ein neues Auto. Weil er sonst seine Missionsarbeit in dem Missionsfeld, in dem er war, nicht erfüllen konnte. Und das hat uns Thorsten so erzählt und Uli bestätigt. Er hat dann gebetet, Herr, du weißt, dass ich einen Dienstwagen brauche für die Arbeit, die ich tun soll. Ich benötige einen Renault Espace und wenn möglich grün. Und wenn du willst, dann kannst du mir ihn ja so schenken. Und das hat nicht lange gedauert, ich weiß nicht, 14 Tage, 3 Wochen. Jedenfalls bekam er einen Anruf und sagte, der Anrufer, ich habe mir ein neues Auto gekauft und ich will das alte loswerden. Ich würde es dir schenken, wenn du es haben willst. Es ist ein Renault Espace, es ist grün und es ist ein großer Wagen mit 7 Sitzen. Ja, gut. Hat er das abgeholt und hat es so erlebt, wie Gott auch auf irdische Dinge antwortet. Ich glaube aber nicht, dass es im Willen Gottes wäre oder im Willen Jesu, wenn ich jetzt beten würde, lieber Herr, du weißt, ich möchte etwas repräsentieren in dieser Welt. Ich füge es doch so, dass mir jemand einen Jaguar oder einen Rolls schenkt und ich in dieser Stadt hier etwas darstellen könnte. Ich glaube, das wäre nicht im Willen und im Namen Jesu gebeten. Und so gibt es viele Dinge, die wir gern haben möchten, Ich brauche keinen, das sage ich euch gleich, das wäre auch nicht mein Gebetsanliegen. Aber es gibt viele Dinge in unserem Leben, die wir haben möchten und meistens auch Gott gleich den Vorschlag machen, wie er das zu erfüllen hat. Das wird jedenfalls so nicht geschehen. Ich denke, ihr wisst, worauf es ankommt, was im Willen Gottes und im Willen Jesu ist, im Namen Jesu. Und Jakobus schreibt dann noch, wenn jemand bittet, der soll darum beten, und bei Jakobus geht es um Weisheit. Wenn er bittet, so soll er aber im Glauben beten und nicht zweifeln. Denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und bewegt wird. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Ich bringe Gott wirklich eine Bitte, die mich bewegt, die ich ernsthaft Gott bringe und im Hinterkopf, naja, ob Gott das so will? Ist das jetzt richtig? Kann ich das so Gott sagen? Naja, meistens folgt dann nicht nur bei mir, ich habe das auch bei anderen schon gehört. Ja, wenn du willst, Herr, dann kannst du das ja so geben. Und das ist nach Jakobus schon ein Ausdruck des Zweifels. Wenn ihr etwas bittet, dann zweifelt nicht, sondern traut Gott es einfach zu, dass er es tun kann. Und das muss nicht sofort geschehen. Mir ist da auch diese Begebenheit im Gedächtnis, wie Jesus aus Judäa flieht, ins Land Kanaan, um dort seine Ruhe zu haben. Und da kommt ihm eine Frau entgegen. Herr, erbarme dich über meine Tochter. Die wird von einem bösen Geist beplagt. Und Jesus ist dann nach unserem menschlichen Empfinden sehr schroff und abweisend. Er reagiert gar nicht. Das erste Mal. Als die Frau wiederkommt, antwortet Jesus, es ist nicht gut, dass man den Kindern das Brot wegnimmt und wirft es vor die Hunde. Und diese Frau wusste genau, dass Israeliten, wenn sie von Hunden sprechen, die Heiden meinen. Und damit wusste sie, dass sie jetzt angesprochen ist. Und dennoch sagt sie, ja Herr, aber es ist richtig so, aber dennoch essen ja auch die Hunde von dem Brosamen, die von der Herrn Tische fallen. Und du kannst mir auch so einen Brosamen jetzt geben. Und darum bitte ich dich jetzt. Und was sagt Jesus? So einen Glauben habe in Israel nicht gefunden. Darum gehe hin, dir geschehe nach deinem Glauben. Die Frau hat nicht daran gezweifelt, dass Jesus das kann. Die Frau hat auch nicht daran gezweifelt, dass er es will, sondern sie ist ihm so lange auf den Keks gegangen, bis er endlich nachgegeben hat. Und dann hat Jesus den Glauben dieser Frau gerühmt. Und Jesus selbst sagt, wenn ihr Glauben habt, wie ein Senfkorn, dann könnt ihr bitten, was ihr wollt. Und es wird euch gegeben. Ich denke, nach meinem menschlichen Empfinden, ein Senfkorn hat keinen Glauben. Ein Senfkorn ist einfach ein Senfkorn, in das eine Kraft hineingelegt ist. Eine Kraft, wie in jedes andere Samenkorn. Eine Kraft, dass da so ein ganz kleiner Punkt ist, den man kaum wahrnimmt. Aber wenn der Punkt in das richtige Umfeld kommt, dann fängt diese Kraft an, wirksam zu werden. Erst ganz langsam quillt das Saatkorn, und dann kommt der Keim heraus, dann bildet der Keim eine Wurzel, treibt Blätter nach oben, und Jesus sagt, diese Kraft, die so unscheinbar in einem Senfkorn ist, diese Kraft ist in der Lage, Dinge zu tun, die ihr euch nicht vorstellen könnt. Aber dieser Kraft müsst ihr vertrauen. Das müsst ihr glauben, dass das möglich ist. Und da denke ich mal, habe ich es nötig und vielleicht auch der eine und andere, dass wir uns da wirklich von befreien lassen und um diesen starken Glauben bitten. Dazu segne uns der Herr. Amen. Lasst uns noch miteinander beten.